Herzlich willkommen bei Zeit für Zukunft. Schön, dass du dir Zeit nimmst für Geschichten des Gelingens durch regionale Innovationsökosysteme. Freu dich auf starke Impulse für eine gute Zukunft.
Wir leben in einer Zeit, in der sich vieles gleichzeitig verändert. Geopolitische Spannungen, wirtschaftlicher Druck, technologische Umbrüche. Und für Unternehmen bedeutet das, sie müssen reagieren. Sie müssen neue Lösungen entwickeln und gleichzeitig resilient bleiben. Die entscheidende Frage ist, wie schafft man das eigentlich? Ein Ansatz, der weltweit an Bedeutung gewinnt und über den wir hier im Podcast ja immer wieder sprechen, ist der Aufbau von Innovationsökosystemen. Und ein besonders spannendes Beispiel ist das, was Siemens macht. Ein globales Innovationsökosystem, das gezielt Menschen, Ideen und Organisationen auch außerhalb des Konzerns verbindet, über Ländergrenzen hinweg. Die Idee dahinter? Innovation entsteht nicht mehr im Unternehmen allein, sondern im Zusammenspiel vieler. Und genau darin liegt vielleicht auch eine Antwort auf die vielen Krisen unserer Zeit, also schneller lernen, besser zusammenarbeiten, Lösungen gemeinsam entwickeln. Herzlich willkommen zu Zeit für Zukunft, dem Podcast über regionale Innovationsökosysteme. Heute schauen wir uns an, warum dieser Ansatz von Siemens so kraftvoll ist, was wir daraus lernen können und wie daraus echte Wirkung entsteht. Und bevor wir gleich in die Praxis dieses globalen Konzerns einsteigen, möchte ich zuerst die Perspektive der Hochschule und damit Dr. Petra Beermann reinholen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass Christoph Kreuß heute hier bei uns ist, weil genau das braucht es ja, das ist ja sprichwörtlich schon für Kooperation stehend, der Podcast und auch der Austausch heute. Wir sehen, glaube ich, alle, dass wir so ein bisschen erstarren um dieser ganzen Herausforderung, denen wir auch zum Teil ausgesetzt sind und die wir auch selber in Angriff nehmen müssen. Aber gerade diese hohe Zahl an Herausforderungen, vor denen wir stehen, bedeutet ja, dass wir handeln müssen, weil stehen bleiben oder inaktiv sein oder auch nicht selbstständiges Agieren würde uns ja immer mehr in die Randlage bringen oder uns auch wirtschaftlich nochmal schlechter dastehen lassen. Das bezieht sich auf einzelne Unternehmen, das bezieht sich aber auf die gesamte Volkswirtschaft auch. Also insofern freue ich mich heute sehr über unseren Gast, der so aktiv auch das Thema unterstreicht und es ja nicht nur verbal unterstreicht, sondern auch durch konkretes Tun. Also danke dir, Christoph, dass du heute dabei bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt.
Christoph, dann stellen wir dich auch kurz vor. Du bist Manager für Open Innovation und Intrapreneurship. Oh, das Wort, das werden wir also mit I, meine Lieben, falls ich das gleich zu schnell hier hergenuschelt habe. Nicht Entrepreneurship, Intrapreneurship bei Siemens. Und ja, bist du auch Mitgründer des Siemens Innovation Ecosystems? Du machst das ja schon recht lange, ne?
Ja, also wir unterscheiden hier zum einen natürlich das Siemens-Ökosystem. Natürlich, wir können nicht alle Herausforderungen dieser Welt alleine lösen. Das ist der grundsätzliche Gedanke. Und wir haben noch eine Innovationsökosystem-Plattform natürlich noch, die es uns ermöglicht, in Kollaboration auf einer digitalen Plattform zu treten, wo wir Partner, Interessierte einladen, dort mit uns zusammenzukommen, wo wir Herausforderungen veröffentlichen und dann einen Raum bieten, um die Zusammenarbeit nochmal extra zu pushen, nach vorne zu treiben.
Und wenn du sagst Plattform, also einmal das Ökosystem, aber dann auch eine internationale, globale Plattform, beschreib uns die mal ein bisschen näher. Was passiert da? Was ist so der Kern vom Kern?
Ja, also die Siemens-Plattform für Kollaboration ist der Siemens Accelerator, ja, wo wir natürlich auch Kunden und Partner einladen, Angebote an die Kunden zu machen, aus der digitalen Welt heraus, ja, zusätzliche Angebote zu erlauben, dass nicht nur Siemens die Herausforderungen löst, sondern auch unsere Partner, unsere Industriepartner. Und dort auf dem Siemens Accelerator ist der eine Bereich, ja. Der andere Bereich ist natürlich dann auch, wenn man in Richtung Innovation und Neugeschäft und das Lösen, unternehmerische Lösen von Herausforderungen denkt, ist dann das Innovationsökosystem, wo wir über die Kunden und Industriepartner auch noch die Akademia, die Universitäten einladen und Research- oder Forschungsinstitute. Wir haben Startups hier mit bei uns dabei, Firmen aus anderen Industrien, die uns ergänzen und dabei helfen, die Herausforderungen zu lösen. Und es gibt noch eine spezielle Gruppe neben den Kunden, die unser Nummer eins Fokus natürlich immer sind, das ist die externe Crowd, also die externe Menge von Experten. Die besten Programmierer und Coder, sagen wir bei uns, dieser Welt, die sind nicht zwangsweise in Firmen organisiert, sondern die sind freischaffend, Freelancer. Diese Coder zu identifizieren, für die spannend, interessant zu sein, die einzuladen, gemeinsam mit uns die Herausforderungen zu lösen, das ist nochmal eine extra Herausforderung, weil wir ja die Besten dieser Welt benötigen, um die größten Herausforderungen zu lösen. Und wir können es nicht alleine. Deswegen der Zusammenarbeits- und Ökosystemgedanke.
Petra, das muss doch für dich gerade Weihnachten und Ostern zusammen sein, oder?
Honig für die Seele, genau. Ja, ich denke, ich finde es auch ganz interessant, Christoph, weil wir ja von der als Universität im Ökosystem denken, auch in einem regionalen Ökosystem denken und ja auch verschiedene Stakeholder, ne, Gruppen, ob das Startups sind, etablierte Wirtschaft, aber auch andere Forschungseinrichtungen in dieses Netzwerk ja mit spannen, um dann für Innovationsprojekte unserer Kunden, unserer Unternehmen auch vorbereitet zu sein. Also wir machen das ja nicht für uns, sondern passgenau für die Herausforderungen von morgen aus unternehmerischer Sicht. Du beschreibst auch nochmal ein Ökosystem von Seiten des Unternehmens selbst. Das heißt, wie fädeln sich im Grunde diese Systeme auch ineinander? Das ist natürlich hochspannend, dass man im Grunde keine parallelen Welten schafft, sondern praktisch ineinandergreifende Systeme. Da auch nochmal gleich eine Nachfrage dazu, weil ich das jetzt extrem spannend finde, wie das verzahnt wird.
Ich glaube, gerade in der Innovation können wir Dinge üben und ausprobieren, die dann im Geschäft natürlich ohne Zweifel 100% funktionieren müssen. Wir brauchen Qualität, wir brauchen absolute Zuverlässigkeit. Wir sind in der Infrastruktur, in der kritischen Infrastruktur. Sehr viele Menschen vertrauen auf uns und da gibt es keine Experimente. So, diese Sicherheit, diese Zuversicht, diese Sicherheit müssen wir einfach bieten. Mhm. Und die können wir üben, indem wir vorher schon mit den Partnern Dinge ausprobieren und zusammenarbeiten, diese Muskeln trainieren. Wie funktioniert das denn mit der Zusammenarbeit? Wie kriegen wir das denn gemeinschaftlich hin, damit wir zuverlässig sind, so wie es berechtigterweise unsere Kunden auch fordern und wie wir natürlich unsere Aufgabe sehen?
Christoph, du hast jetzt gerade einen super Satz gesagt. Ich glaube, das war für Petra ja mit der Grund, dich einzuladen, dass das ein Muskel ist, den man trainieren kann. Also das ist ja im Vorgespräch oder also dieses Zitat von dir ist ja irre gut angekommen. Ich möchte gerne für die Hörer, die jetzt nicht so im Game sind und die zwar vielleicht den Siemens Aktienkurs kennen, aber diesen Satz von dir gerade, wir sind in der kritischen Infrastruktur, das möchte ich gerne nochmal und ihr braucht deswegen, ihr müsst dieses hundertprozentige Vertrauen liefern. Hol uns gerade da nochmal ab. Was sind das so für Beispiele, wo Siemens wirklich diese Relevanz hat für unser Leben?
Naja, jeden Tag fahren hunderttausende Menschen mit unseren Hochgeschwindigkeitszügen von A nach B. Also der ICE, bei uns heißt der Velaro, ist ein Zug, den wir bauen, gemeinschaftlich mit Partnern. Da gibt es keinsterlei Zugeständnisse, was die Sicherheit betrifft. Mhm. Da ist die Verantwortung. Elektrische Energieversorgung, keinsterlei Toleranz. Wir haben die Verantwortung, die spüren wir, die nehmen wir wahr und wir müssen ja liefern. Gemeinschaftlich mit unseren Partnern kriegen wir das hin. Wir haben eins der stabilsten Netze beispielsweise in Europa, besonders auch in Deutschland, weil wir eben gut zusammenarbeiten. Und wir haben überall digitale Technologien drin. Da ist Sicherheit essentiell. Wir können nicht gehackt werden. Das geht nicht. Wir schaffen das zusammen.
Ja, und ich fand die Beispiele jetzt auch mal schön, dass du sagst, ne, die Züge, die Energieversorgung, man weiß das nicht immer so genau. Man denkt immer so, alle wissen Bescheid. Ich hatte mal so ein schönes Beispiel, die Firma CHEP, Weltmarktführer der Paletten, der, also es gibt diesen Begriff, die Viertel Euro ist eine CHEP-Palette. Wenn bei CHEP was passiert, kriegen Millionen Kinder keine Schulmilch. Also sich manchmal so bewusst zu machen, was heißt das eigentlich, was steckt eigentlich hinter so einem Konzern wie Siemens und warum ist das so wichtig? Ja. zu dieser Plattformlösung, wo ich vorhin meinte, das ist doch jetzt für Petra wie Weihnachten und Ostern zusammen. Wir haben ja, muss man jetzt mal ehrlich sagen, wir haben ja in diesem Bereich Innovationsökosysteme einige, die es mal probieren. Nicht alle sind ausgezeichnet wie die Uni Bayreuth und die Projekte von der Petra, die wirklich, Petra und ihrem Team in Gottes Namen, also liebe Petra, jetzt geht natürlich an euch alle. Also was ich sagen möchte, nicht alle sind wirklich so hervorragend, so ausgezeichnet, so nachhaltig und auch so lange am Ball. Es gibt auch Plattformen, die versuchen was und da passiert nichts. Die werden dann mit irgendwelchen Fördermitteln aufgesetzt und dann irgendwann wieder eingestampft, wenn die Förderung vorbei ist. Bei euch steckt ein Konzern dahinter, bei euch steckt da ein ganz anderer Spirit dahinter. Magst du uns mal so 2, 3 Kennziffern geben, was da so los ist? Wie viele, also ich überlasse dir das, welche Zahlen du nennst, aber vielleicht sowas in der Richtung, wenn wir uns das mal so weltweit anschauen, wie viele Menschen loggen sich denn da am Tag so ein?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ja. Am Ende, glaube ich, geht es gar nicht um die Anzahl der Menschen, die sich da einloggen. Es geht darum, dass wir was erreichen wollen, dass wir, bei uns heißt es so schön, Impact. Also wir wollen Einfluss haben, wir wollen was verändern, wir wollen was schaffen. Und darum geht's. Und am Ende des Tages reicht uns eine Partnerin, ein Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, um Dinge zu realisieren. Um das zu schaffen. Wenn es 2 oder 3 sind, gut. Also es ist nicht die Menge, sondern es geht um die Qualität und kriegen wir denn das gemeinsam hin? Wenn wir in die Startup-Welt schauen, dann investieren Venture Capital Fonds und so weiter in Startups nicht in eine super Idee, sondern in das Team. Kriegen wir das als Team gebacken? Trauen wir dem Team das zu, dass sie das Problem lösen, dass sie die Herausforderungen schaffen, dass sie die Probleme überwinden, dass sie eine technische Lösung hinbekommen? Und das schaffen wir, wenn wir die richtigen Partner finden, wenn wir richtig und ernsthaft zusammenarbeiten auf Augenhöhe, die Dinge, die wir können, wo wir uns gegenseitig ergänzen, so zusammenbringen, damit wir die Lösungen kreieren können, die unseren Kunden entsprechend zugutekommen und wir damit nachhaltig die Welt ein Stückchen besser und sicherer machen.
Also vielleicht auch von meiner Seite, Christoph, kann ich nur bestätigen, auch das Thema Teambewertung, auch bei Startups ist ja auch ein Bereich, den wir hier sehr stark im Fokus haben. Was aber dort abgerufen wird, nämlich das ist tatsächlich das Vertrauen, deswegen sind Innovationsökosysteme ja auch immer Vertrauensnetzwerke, die sich da langsam entwickeln. Das heißt auch, so ein Innovationsökosystem ist vielleicht schnell gedacht. Es ist vielleicht auch technisch relativ schnell gelöst mit der Plattform. Aber was auf dieser Plattform stattfindet, an der Qualität, wie du es gerade definiert hast, ist ja eigentlich die Königsdisziplin, Vertrauen aufzubauen, auch strategische Partnerschaften auf- und auszubauen. Das ist zumindest etwas in den letzten 12 Jahren, die ich jetzt hier an der Uni das Thema treiben darf, was ich nur unterstreichen kann, weil man macht mal ein Projekt mit einem Unternehmen, dann macht man das zweite Projekt und irgendwann verständigt man sich auf gemeinsame Zielsysteme und auch Umsetzungsrelevanzen. Siemens beispielsweise hat ja oft auch ein Thema der Geschwindigkeit. Universitäten vielleicht nicht in dieser Art. Also das Thema Angleichung von einem Erwartungsmanagement auf beiden Seiten und das sich immer mehr zu erproben, zu experimentieren und auch immer dichter aneinander zu rutschen in Bezug auf diese Erwartung, glaube ich, ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Also Thema Vertrauen, Vertrauensaufbau entsteht nicht über Nacht.
Ich glaube auch, die Universitäten haben sukzessive den Druck, weil wir natürlich auch davon abhängen, was aus den Universitäten kommt an Forschung, ja, die wir dann nutzbar machen müssen, um die Lösungen der Zukunft zu bauen. Wir bringen die reale und die digitale Welt zusammen. Das geht aber nur, wenn wir die Partner mit dazu holen, die aus der realen Welt ihre Beispiele, ihre Anwendungen hineinbringen, die wir ergänzen durch unsere Automatisierung, durch unsere digitalen Zwillinge, durch unsere Simulationen. Und wenn wir das zusammenbringen, gut, dann können wir den Unterschied machen. Das geht aber eben nicht alleine. Und das muss sicher und gut funktionieren. Stärkerer Kundenfokus, schnelle Innovation, schnellere Innovation und natürlich auch damit ein Wachstum generieren, das wir brauchen, speziell auch in Europa, wo wir jetzt echt durchstarten müssen, damit wir den Anschluss nicht verlieren, sage ich. Ja. Und das gilt grundsätzlich weltweit. ich bin ein Europäer, dann habe ich vielleicht einen besonderen Blick darauf, aber wir können es nicht einschränken auf Europa. Aber ich glaube, uns würde das gut zu Gesichte stehen, auch in Europa mehr und besser zusammenzuarbeiten.
Genau, das auch in Europa, ne? Es geht ja auch gar nicht darum, dass man nicht den Weltmarkt sich anschaut und jetzt zu sagen, dass eben gerade in anderen Teilen der Welt momentan zumindest mehr in die Anwendung gerät, glaube ich, das müssen wir uns anschauen. Forschung ist, wie gesagt, exzellent. Ich glaube, auch unsere Ausbildung an den Universitäten ist weiterhin exzellent. Muss auch viel noch passieren. Aber was uns allen mehr gelingen muss, ist natürlich dann auch die Forschungsergebnisse, die wir haben, die wir für alle Bereiche brauchen. Heute ist Energie angesprochen worden, das Thema Digitalisierung, KI. Das sind Themen, die wir ja nicht nur aufrufen dürfen und noch weiter qualifizieren dürfen, sondern die wir in die Anwendung bringen müssen. Und zwar so, dass wir nachher daraus auch Wertschöpfung ziehen können. Fürs Unternehmen, aber auch für die gesamten Volkswirtschaften, die ja dann letztendlich davon profitieren sollen.
Als allererst natürlich für unsere Kunden, natürlich.
Ja, ja.
Dieses europäische Bild, das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr stark. Ja, also genauso wie wir die weltpolitischen, die geopolitischen Probleme, Herausforderungen nicht alleine schaffen, sondern gemeinsam als Europa. Christoph, du hast es gerade gesagt, du bist Europäer, also auch Europäer vom Mindset. Und genauso ist das eben auch, dass diese Kollaborationen nicht mehr nice to have sind, sondern dass das entscheidend ist für Geschwindigkeit und Effizienz. Mich würde mal interessieren, ja, du hast das ja gesagt, diese unterschiedlichen Partner haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, auch unterschiedliche Herangehensweisen. Seid ihr da in irgendeiner Weise moderativ oder adressierend unterwegs, um zu sagen, wie könnt ihr diese verschiedenen Gruppen, also Wissenschaftler, Studierende, Startups, Unternehmer, Organisationen, wie ihr die das matchen könnt? Ist das eine Rolle, die ihr auch einnimmt oder sagt ihr, die Plattform steht für sich und wir halten uns da raus?
Na, wir haben spezifische Programme, beispielsweise für Startups, als wenn ich das mal herausgreifen darf, wo wir verschiedene Modelle fahren, wo wir zum einen uns anbieten als der erste Kunde der Startups oder als frühe Kunde, das Venture Clienting Modell. Wir bieten an, dass die Startups unsere Produkte ergänzen und letztendlich oder unsere Lösungen ergänzen bei unseren Kunden, natürlich, ja. Und wir sehen natürlich die Startups auch als unsere Kunden, die wir dabei unterstützen zu wachsen, sozusagen. Mhm. Und wo wir dann entsprechend gemeinschaftlich dann wachsen, indem wir die enablen, empowern, um deren Zukunft sicherzustellen, die Probleme, Herausforderungen lösen, die vielleicht für uns nicht so spezifisch für unsere Industrie interessant sind, aber die sehr wichtig sind, insgesamt zu lösen. Ja. Natürlich investieren wir auch in Startups, nicht zu vergessen.
Ja, 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 gut, ja klar. Kannst du was sagen, welche Gruppe, also Hochschule, Studierende, Startups, die Unternehmer, andere Organisationen, wir haben ja auch schon über Wirtschaftsförderung gesprochen. Kannst du sagen, welche dieser Gruppen so den aktuell größten Impact bringt und warum?
Die ganz klare Antwort ist, es kommt drauf an.
Chefdiplomat könnte auch auf deiner Visitenkarte stehen, Christoph.
Ja. Ja, es ist ja tatsächlich so, es menschelt überall oder es, wir haben gerade vom Team gesprochen. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich so.
Ja, wir haben natürlich verschiedenste Herausforderungen und manchmal ist ein Startup die beste Wahl, manchmal ist ein etabliertes Unternehmen die beste Wahl, manchmal ist aber auch eine Universität die beste Wahl, weil wir dort genau das bekommen, was wir brauchen, um weiterzukommen. Mhm. Sehr oft sind die Kunden die erste Wahl, weil wir natürlich mit denen gemeinsam in einer Co-Kreation herausfinden, was braucht's denn? Wir müssen natürlich weiterhin unternehmerisch arbeiten. Es hilft nichts, wenn wir keine Kundenherausforderungen, Probleme von heute und von morgen lösen. Das müssen wir gemeinschaftlich auch hier avisieren und schauen, was kommt auf uns zu.
Und interessant finde ich jetzt, wenn ich das jetzt höre, aus also wir sind ja als Universitäten, zumindest verstehen wir uns so, Begleiter auch dieser anstehenden Innovation. Ich hoffe auch Ideengeber für Innovation. Aber gerade wenn wir über Startups sprechen, und ich denke, Deutschland braucht Startups, sind die Universitäten ja oft vorgeschaltet. Das heißt, wir müssen schauen, dass unsere Studierenden das unternehmerische Denken, das unternehmerische Handeln mit auf ihre DNA gepflanzt bekommen, dass eben neue Ideen entstehen, die dann wieder die Passung haben, unter anderem auch für Siemens, um Herausforderungen zu lösen. Ich sehe uns aber auch, wenn wir das Thema Kunden gerade, wo ist der Need, wo gibt es tatsächlich Kundenrelevanzen, zu sagen, nehmen wir jetzt das Thema Energie, dass wir uns dann auch wieder gemeinsam zum Beispiel mit unserem Future Energy Lab oder anderen Disziplinen auch zusammensetzen und zu sagen, wie können wir auf dieses Kundeninteresse oder auf diesen Painpoint eben auch entsprechend neue Produkte schaffen, die eben da auch für Lösungen bereithalten. Also das ist, glaube ich, insofern ist das gar nicht alternativ, sondern eher die Frage, in welcher Phase greifen Systeme ineinander. Wir sollten nicht doppeln, sondern eher überlegen, wo profilieren wir uns auch, weil am Ende des Tages geht es darum, dass eine Lösung auf dem Tisch liegt. Und wie Christoph uns deutlich gemacht hat, dass sie dann auf dem Tisch liegt, ob das sehr neue Entwicklungen sind oder ob es auch Bewährtes ist, was einer Veränderung bedarf. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass es auf dem Tisch liegt und dass wir das gemeinsam nur schaffen können, dass wir das in der gebotenen Zeit, mit der gebotenen Qualität und auch, denke ich, bezogen jetzt wieder auf den Weltmarkt, ein Stück weit auch besser machen, als es schon am Markt, sag ich mal, andere Lösungsmuster gibt.
Petra, du bist ja wirklich auch mit der Uni Bayreuth ein gutes Beispiel. Und dieser Podcast dient dazu, diese Beispiele auch zu erzählen. Doch. Ihr macht das super. Deswegen lass uns doch für die Unis oder für die Hochschulen, die jetzt da dran sind und wo das nicht so gut klappt, gib uns mal so ein paar Tipps. Wie gelingt Kokreation zwischen Hochschule und Wirtschaft gut?
Also ich denke, das ist so ein bisschen Ergebnis auch aus dem Gespräch jetzt. Also ich glaube, man muss sich gegenseitig verstehen lernen. Man muss auch gemeinsam herausfinden, wo drückt der Schuh beim Kunden, aber auch beim Unternehmen, aber auch, was braucht die Universität, um verlässlicher Partner zu sein. Auch wir versuchen bei unseren Kunden Verständnis für unser System oder für unsere Art des Arbeitens zu erreichen. Das heißt beispielsweise, dass wenn wir Strukturen vorhalten, wenn wir Professuren auch an unser System anheften, um schnell auch Technologien, um auch schnell Talente an diesem Prozess anheften zu können, dass strategische Partnerschaften auch für uns ganz, ganz wichtig sind, um dann auch hier diese Voraussetzungen, die Innovationsorte, Talente, Anlagen und praktisch ganz zügig in diesen Prozess einbringen zu können. Das ist unsere Bedeutung. Wir müssen auch schauen, und das hat Christoph eben auch mal eben kurz im Nebensatz erwähnt, wir müssen Exzellenz bringen. Auch Hochschulen und auch Unternehmen, gerade große Unternehmen, suchen sich natürlich die Hochschulen aus, die jeweils in dem aufgerufenen Kompetenzfeld Exzellenz vorweisen können. Das heißt, die Hochschule an sich muss auch in der Forschung sich vorne anstellen. Aber sie muss auch in der Lage sein, diese Forschungsergebnisse zu überführen und den Transfer als dritte Säule sehr konsequent auszubauen, und zwar verlässlich. Nicht über Projekte, sondern als wirkliche Strukturen. Und ich glaube, dann kommen wir gut zusammen und dann ist es auch etwas, glaube ich, was nochmal darauf einzahlt, was Christoph eben schon sehr ausführlich dargestellt hat.
Christoph, du sagst, du hast ja jetzt den Blick auf mehrere Hochschulen. Kannst du mal sagen, was so aus deiner Sicht, wir haben jetzt gerade schon gehört, was Bayreuth da richtig macht, kannst du vielleicht auch den anderen Hochschulen Tipps geben, was sie besser machen können? Wir wollen ja alle auch aus diesem Podcast etwas mitnehmen und lernen.
Ja, natürlich. Transparenz und Agilität ist wichtig, damit wir verstehen, woran arbeiten wir, was haben wir für Herausforderungen. Das müssen wir auch natürlich auch machen, auch von unserer Seite her. Das Silicon Valley hat das in den vergangenen Jahren ganz gut vorgemacht. Die haben es geschafft, dieses Ökosystem so zu gestalten, dass es klar ist, woran forschen die großen Unternehmen, was brauchen die großen Unternehmen. Hier sind wir schon ziemlich gut. Es geht immer besser, ja. Und auf der anderen Seite braucht man Agilität, Schnelligkeit, weil wir natürlich im Weltmarkt konkurrieren, ja.
Dass du das jetzt auch erwähnst, ich meine, das mit der Transparenz leuchtet echt ein, auch nach dem, was Petra gesagt hat. Aber dass du das mit der Agilität erwähnst, das lässt ja auch vermuten, dass es da auch das ein oder andere Mal scheitert an
Behäbigkeit.
Behäbigkeit?
Genau. Also ich glaube, das ist die Herausforderung, genau richtig die Transparenz herzustellen. Und ich verstehe, dass die Forschung und die Forschenden zunächst mal, wenn sie an Dingen forschen, dann kann man das nicht transparent machen, weil morgen ist vielleicht die Doktorarbeit oder sonst irgendwas, wenn das jemand genauso macht, das gleiche Thema nimmt und die Doktorarbeit ist eine Woche vorher veröffentlicht, dann ist mein Thema weg. Das heißt, ab wann wissen wir eigentlich Bescheid, an welchen Themen gearbeitet wird und wie können wir das transparent machen, ohne dass wir
Schaden anrichten.
Übertransparent sind, dass wir Schaden haben, sozusagen. Widerspricht sich da nicht die wissenschaftliche Welt und die agile Businesswelt? Ich stelle nur die Frage in den Raum.
Super Beispiel. Das ist ein super Beispiel, was du da gerade bringst mit den Doktoranden. Mich bringt das auf ein Projekt, was ich mal begleiten durfte. TU München, Wien und St. Gallen. Die drei Hochschulen haben in der, ihre Logistikprofessuren. Einmal im Jahr haben sich die Doktoranden getroffen in Berchtesgaden auf 1001 Meter Höhe, in diesem wunderschönen Hotel, was es dort gibt. Und dann haben sich die Professoren mit den Doktoranden dort ausgetauscht über das, an was sie da arbeiten. Wohl wissend, dass man die anderen schlau macht, aber das war genau so ein Beispiel oder ist ein Beispiel für gelungene Kollaborationen und gemeinsam schauen, hey, an was sind wir da dran, was ist wichtig, ohne diese Angst zu haben. Und das geht wahrscheinlich dann nicht in der Frühphase einer Doktorarbeit, sondern wenn man schon mal so 3 Monate dran sitzt. Ne?
Und wir müssen fair bleiben natürlich. Und die Arbeit muss gewertschätzt werden. Das ist alles total in Ordnung. Mhm. Und wir müssen schnell diesen Transfer hinbekommen. Wir wollen auf Augenhöhe arbeiten und müssen trotzdem Geschwindigkeit in das System kriegen. Das ist manchmal die Quadratur des Kreises.
Ja, aber ich denke, wenn wir alle bereits veröffentlichen Doktorarbeiten in Bezug auf ihre mögliche Wertschöpfung in Bezug auf Industrie und oder auch andere Partner schon hätten, dann wären wir eine ganze Menge weiter. Dass man dann noch überlegen kann, wie weit kann man sogar das Thema Vertrauen noch früher einpreisen, aber überhaupt, wie viele Forschungsergebnisse mit der Vorlage der Promotion oder Paper, wie es eben heute eher der Fall ist, die liegen. Und da wird im Grunde über die nächste Forschung nachgedacht und nicht, dass man erstmal diese Forschungsergebnisse eben der Community im Bereich Transfer zur Verfügung stellt, um sie zu nutzen. Und das ist, glaube ich, so ein Game Changer auch an der Uni, dass das eine Aufgabe ist. Die Hochschulen werden ja auch gefördert. Sie sind ja auch vom Steuerzahler abhängig. Und das, ich will auch immer sage ich ja auch immer im Podcast, es gibt eine Freiheit auch in der Forschung und in der Wissenschaft. Aber die Ergebnisse, die es gibt, die sollten transparent einsehbar sein und aufbereitet sein und dann eben auch möglichst effizient zur Verfügung gestellt werden.
Absolut. Und das sind auch unsere Key-Prinzipien, dass wir zum einen Wissen teilen und Expertise teilen, dass wir auf der anderen Seite ja die interdisziplinären Partner zusammenbringen in vertrauensvollen Allianzen, dass wir diese globalen Herausforderungen sozusagen mit einer gewissen gemeinsamen ethischen Einstellung adressieren und dass wir dabei diese ganze Innovations- und Forschungslandschaft gestalten, indem wir auch Transparenz herstellen, indem man Visionen teilt, indem wir respektvoll miteinander umgehen, inklusiv arbeiten und das gemeinschaftlich nachhaltig vorantreiben. Weil wenn wir uns nicht wertschätzen, dann verlieren wir die Partner und das können wir auch nicht wollen.
Das sind am Ende ja nicht die Strukturen, die Innovationen machen, sondern die Menschen. Und in deinem Briefing stand ja dieser tolle Satz, Innovationsökosysteme sind wie ein Muskel, den muss man trainieren. Und jetzt frage ich dich, und damit kommen wir vielleicht auch gleich zu dem Intrapreneurship. Wie trainiert man denn unternehmerisches Denken in einem Konzern wie Siemens?
Ja, üben. Üben. Es besteht schon ein bisschen die Gefahr, dass man natürlich den Bezug zur reellen Welt nicht ganz so hat, wenn man an Schraube 47 arbeitet, sei sie digital oder real. Deswegen müssen wir uns immer selbst hinterfragen, sind wir noch richtig unterwegs? Wie können wir relevant bleiben? Und das geht eigentlich nur über die Schnittstelle zu den Kunden, indem wir dort diese Verbindung aufrechterhalten, indem wir ich hatte es eingangs schon gesagt, die Herausforderungen von heute sehr gut verstehen, auch die von morgen, und die dann übersetzen, möglichst schnell und agil, in Lösungen und Produkte. Das bedeutet nicht, dass wir nach Henry Ford frei schnellere Pferde entwickeln, sondern dass wir das Ganze übersetzen in etwas, was zukunftsfähig, relevant, tragfähig und nachhaltig bleibt. Das ist die große Kunst, und ich glaube, wir werden alle nur relevant bleiben, indem wir diesen Muskel sehr oft trainieren, sehr oft üben, experimentieren. Wie geht das? Wie übersetze ich das? Ja, und die agile Arbeitsweise ist hier sehr, sehr wichtig, indem wir prototypisieren, ausprobieren und dann mit den Kunden, mit den Partnern gemeinsam dort ankommen.
Ist auf Grundlage dessen, dass ihr das erkannt habt, das Intrapreneurship-Programm entstanden?
Ja, unter anderem, ja, richtig.
Hol uns da mal rein. Was ist das jetzt? Jetzt sind wir doch mal echt gespannt.
Ja, ein Intrapreneur ist eine Unternehmerin, ein Unternehmer innerhalb eines Unternehmens. Ja, was ist da der Unterschied? Ja, man könnte natürlich sagen, ein Entrepreneur startet mit nichts. Ja, mit leeren Händen aus einer Idee oder einem Problem, das sie oder er erkannt hat. Ein Intrapreneur hat die Umgebung seines Unternehmens, Zugang zum Ökosystem, zu Ressourcen, Zugang zu Engineering, vielleicht zu Produktionskapazitäten. Da liegt schon mal ein Unterschied. Eine Unternehmerin, ein Unternehmer in einem Startup kann alles tun. Was auch immer sie sich oder er sich wünscht, kann Blockchain und Hochzeitstorten vereinen oder Rosengärten oder was auch immer machen. Es gibt eigentlich niemanden, der ihr oder ihm Vorgaben macht, außer vielleicht die Partnerin oder der Partner irgendwann. Und ein Intrapreneur muss sich immer um die Organisation selbst kümmern. Passt es in die Strategie? Passt es in die Organisation rein? Ich muss mich immer innerhalb der Strategie bewegen. Also ich habe da vielleicht Limitationen.
Aber es geht ganz konkret darum, dass also Mitarbeitende von euch dass das Intrapreneurship-Programm dort vorgestellt ist und dass ich sage, hey, das wäre eine Idee, das passt, das matcht zu dem, was Siemens vorhat. Also kündige ich nicht, gehe raus und gründe, sondern ich bleibe und gründe mit eurem Ökosystem im Rücken. Das ist ja fantastisch.
Ja, intern, wenn, wie schon gesagt, man innerhalb dieser Organisation auch eine Investorin, einen Investoren findet, der das einfach gut genug findet, das quasi innerhalb der Firma zu implementieren. Und das ist nicht so leicht, ja, weil das System ist so, wie es ist. Ich bezeichne es gern als Organismus, ja, mit einem Immunsystem auch, das auf Veränderungen nicht so leicht reagiert. Und auch da muss man ganz stark überzeugen. Auch hier gibt es Investorinnen und Investoren, und die Manager und Managerinnen, die entscheiden jeden Tag für Projekt A oder B oder C oder D. Und das, auch da sind die Ressourcen endlich, und das, da muss man überzeugen.
Absolut. Und für diejenigen, die uns jetzt zuhören, sich denken, ich lasse mich bei Siemens anstellen und dann gehe ich nach der Probezeit und sage, hier ist übrigens meine Hochzeitstochter mit der Blockchain. So schnell geht's dann. So schnell geht's dann nicht. Christoph, ich weiß, ich bin eine Nervensäge, aber kriege ich jetzt ein paar Zahlen, Daten, Fakten? Wie viele Intrapreneure gibt es denn so?
Also wir auf unserem internen Innovationsökosystem sind etwa 150.000 Mitarbeitende, die sich zum Thema Innovation austauschen und entsprechend interagieren zusammen auf verschiedensten Ebenen zu verschiedensten Themen und so weiter und so fort. Ja.
Und an verschiedensten Standorten auch. Das ist eben weltweit. Das ist ganz, ganz interessant. Also, aber Christoph, das ist ja auch so dieses Pitchen, wie du es gerade gesagt hast, und intern in den Abteilungen auch meistens ja dann doch Bereiche, die sagen, auf das Thema springe ich auf oder nicht. Das ist ja auch richtig so. Das ist ja auch etwas, was diejenigen, die sich da mit ihrer Idee durchsetzen, weil erstmal muss die Idee stimmen. Jetzt gehe ich mal davon aus, das ist eine tolle Idee. Passt in die Strategie der Unternehmenslandschaft. Und auch die Menschen, die dort pitchen, ganz individuell, müssen auch in der Lage sein, ihre Idee zu verkaufen. Und das ist auch etwas, wo wir, da sind wir bei dem, eigentlich beim guten Übergang zum Typ Unternehmertum, ja, dass wir sagen, es ist eben so wichtig, nicht zu sagen, ich probiere da mal was aus, klappt oder klappt nicht, sondern es geht ja um Herzblut, es geht ja wirklich um die Idee, die Impact zeitigen soll, dafür Investoren zu finden. Und das ist auch nicht immer ganz leicht, das kenne ich aus meinen Erfahrungen auch. Wir selber pitchen ja unsere Ideen auch. Aber ich bin danach dann auch immer ganz stolz, wenn wir es geschafft haben, uns durchsetzen konnten, und habe auch ein bisschen das Gefühl, nicht nur selber gut gewesen oder auch schlecht gewesen zu sein, je nach Ergebnis, sondern dass die Bereichsleiter, dass die auch wirklich überzeugt sind. Und das ist auch eine Art von Garantie. Weil die Menschen, die da entscheiden, über sehr, sehr viel Wissen verfügen, über sehr viel Erfahrungswissen auch verfügen, sodass es natürlich auch wieder die Idee stärkt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich ja auch hier versuche, unseren Studierenden, aber auch Promovierenden oder Gründenden, aus welchem Kontext auch immer, beizubringen: Nutzt das Pitchen. Hm. Und Kritik ist wirklich ein Geschenk und für mich nicht ein Runtermachen oder Niedermachen, sondern wirklich nochmal das Präzisieren dieser Idee und dafür auch in Anführungsstrichen im positiven Sinne eine Gefolgschaft zu finden. Unterstützer.
Petra, du machst das jetzt auch schon länger als 3 Tage. Ohne jetzt, dass wir, also wir sind natürlich alle noch blutjung hier in dem Podcast. Natürlich. Also auch wenn ihr uns nicht sehen könnt, aber also ihr würdet euch wundern. Aber du begleitest diese Talente jetzt ja auch schon ein bisschen länger. Wenn du jetzt mal, gehen wir jetzt mal vielleicht 10 Jahre zurück. Was hat sich verändert? Was müssen diese künftigen Unternehmer heute mitbringen, was vielleicht vor 10 Jahren noch nicht so die Rolle gespielt hat?
Also ich denke, das hat sich gar nicht so groß geändert, das Thema Unternehmertum, dieses Gen zu haben, etwas entwickeln zu wollen. Ich glaube, was stärker noch in den Vordergrund rückt, ist das Thema Komplexität. Wir haben heute schon die globalen Märkte angesprochen. Wir haben auch die Technologiesprünge angesprochen. Wir haben auch die immer niedrigen oder geringeren Innovationszyklen. Zeitlich ist es so, dass wir dann natürlich viel, viel schneller auf Dinge auch heute reagieren müssen. Also ich muss noch agiler sein, ich muss noch schneller sein, ich muss in noch komplexeren Zusammenhängen denken können. Ich muss teamfähig sein, weil wir haben heute das Team schon angesprochen. Aufgrund der Komplexität muss das Team ja schon so auch zusammengesetzt sein, dass ich darauf irgendwie reagieren kann, was ich in Zukunft abbilden muss. Also das heißt, wir haben heute Gründende aus dem Bereich Gaming, ja, die sich dann mit Betriebswirten oder Juristen oder was auch immer, welche Kontexte auch immer, zusammensetzen. Das heißt, die sind ja schon divers aufgestellt. Und Diversität ist da auch ein sehr, sehr gutes Wort, was es ganz gut umschreibt in diesen Welten, die divers aufgestellt sind, in diesen Zusammenhängen, die auch technologisch schon sehr stark im Verschnitt sich abbilden müssen, die Lösung. Das hat zugenommen. Aber ich glaube, der Typus, ich finde immer so Grundig, Max Grundig, die Geschichte, ich liebe sie ja, und die dann wirklich irgendwo im Wohnzimmer entstanden sind, das erste Radio, an dem gebastelt wurde, aber der seine Mutter versorgen wollte, weil einfach die Nachkriegszeit das Geld nicht gerade im Übermaß vorgab. Also das sind so Sachen, aber es war nicht nur das Geld, was ihn trieb, sondern auch tatsächlich was Großes zu schaffen. Und daraus ist unter anderem ja auch ein großes Unternehmen entstanden. Mhm. Später hat man dann auch die Anschlussfähigkeit nicht mehr ganz so halten können. Aber das ist ja ein Typ Mensch, der, so wird man vielleicht ein Stück weit manchmal auch geboren. Zum Teil wird man dazu ertüchtigt. Man ertüchtigt sich selbst. Man wird durch seine Community dazu ertüchtigt. Manchmal sollte es man auch lassen, weil man das gar nicht sein möchte. Aber das ist etwas, was wir grundständig qualifizieren können.
Was ja auch Aufgabe der Hochschule ist. Da müsst ihr ja
ganz
auch,
klar.
Da müssen
ganz
die
klar.
Hochschulen ja auch wirklich mehr machen, um dieses Unternehmertum, also um die Menschen auch darauf vorzubereiten.
Diese Future Skills, ja, das ist ja ganz entscheidend. Ja. Nicht nur Theo. Und wir haben ja eben auch über Transfer schon gesprochen. Mhm. Wir gehen heute in Lehrkonzepte rein, wo man erstmal grundständig befähigt wird vom Inhalt, dann aber den Transfer mit einpreist, schon bei Lehrveranstaltungen, dass man das mitdenkt, dass man da sich da erprobt. Prototyping ist heute angesprochen worden, dass man auch merkt, wie weit kann das Erlernte auch in die Realität überführt werden? Kann ich einen Beitrag zu irgendwas leisten? Auch Gesichter vor sich zu haben, die wirklich völlig, ich will jetzt nicht Daniel Düsentrieb oder die Glühbirne zitieren, aber es geht im wahrsten Sinne des Wortes oft das Licht an oder auch das Licht wieder aus. man erprobt Dinge. Und das ist, glaube ich, wieder mal ein bisschen mehr experimentelles Wissen auch zu haben und den Mut auch zu experimentieren, das zu entwickeln, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Und das hat Christoph ja auch gerade so gut angesprochen. Wir müssen, der Muskel, der kann entweder stählernd sein oder der Muskel kann schlaff sein. Mhm. Aber ich glaube, Menschen, die über trainierte Muskeln verfügen, sind erstmal wichtig, aber sie sind in der Regel auch recht glücklich. Und wir stellen bei unseren Studierenden fest, wenn sie den Muskel trainieren dürfen in diesem Innovationskontext, dann sind sie oft sehr, sehr zufrieden und auch nach mehreren Jahren hier in der Ausbildung auch ertüchtigt, innovativ zu sein in Intrapreneurship-Programmen, wie Christoph sie gerade beschrieben hat, oder auch den Weg in die sofort in die Gründung eines eigenen Startups zu wählen.
Das ist auch das, was wir unseren Unternehmerinnen und Unternehmern im Unternehmen beibringen wollen, ist letztendlich, dass wir sie ertüchtigen. Du hast ist ein sehr schönes Wort, ertüchtigen. Mhm. Was wir, also eigentlich eine innere Energie wiederzufinden, die Superkräfte, die Superpower zu finden, ihren eigenen Genius, die Passion wieder zu entdecken. Ich kann mich trauen, ich kann was machen. Das ist ja eigentlich die Resilienz einer Unternehmerin, eines Unternehmers sozusagen. So, ich traue mich was. Das Growth Mindset heißt das auch mit bei uns. Und dann sich zu trauen und rauszugehen und sagen, hey, ich sehe die Welt nicht als Probleme, sondern als Opportunität. Und jedes Problem ist eine Chance, wenn ich das übersetze für ein Geschäft. Ein Problem. Hurra, auf geht's, lass uns das lösen. Wir können das machen. Das müssen wir alle üben wieder in der Gesellschaft. Aber meine Unternehmerinnen und Unternehmer, die gehen mit einer positiven Energie raus. Ich möchte, dass die bei uns rausgehen, serielle Unternehmerinnen und Unternehmer werden, weil in der Natur eines Startups liegt, dass es stirbt. Das ist ganz normal. Das heißt, entweder ich lerne oder ich wachse. Und wenn ich diese Energie habe, dann kann ich Innovation treiben, dann kann ich Kundenprobleme lösen, dann werde ich agil und dann verstehe ich die Welt als Chance. Und das macht den Unterschied für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer aus.
Christoph, du kannst nicht solche Sätze raushauen und dann davon ausgehen, dass wir das so gegen Ende unseres Podcasts einfach so stehen lassen können. Ich glaube, du bist jetzt schon zu Folge 2 und 3 eingeladen. In der Natur des Startups liegt es, dass es stirbt. Und
von 10.
Ja, aber also, genau das ist es ja auch, diese Resilienz, die ich als Gründer schon haben muss. Ja, wir reden ja viel darüber in den letzten Jahren, ja, wie wichtig Resilienz für bestehende Unternehmen geworden ist. Aber du hast vorhin die Agilität angesprochen, auch das bei einem, du bist vielleicht in der Gründungsphase, wenn ich alleine darüber nachdenke, wie viele gute Geschäfte die in den letzten 12 Monaten durch Claude wieder zunichte gemacht worden sind, weil die KI auf einmal schneller war als das.
Ja, Gott sei Dank passiert jetzt und nicht dann, wenn ich schon investiert habe.
Wollte ich gerade sagen. Aber es gibt ja genügend Beispiele, wo schon investiert worden ist und wo die gesagt haben, okay, das war leider umsonst. Ne?
Also, aber es war eben nicht umsonst, Birgit. Das ist dann nicht umsonst. Und das Thema Wirksamkeit, ne? Zumindest die Selbstwirksamkeit in diesem Prozess, den du durchschritten hast, der ist so wertvoll.
Wie schön.
Und also Resilienz und ich finde, ich glaube, das ist etwas, was die Menschen wieder mehr brauchen. Das ist jetzt, ich wollte jetzt da nicht noch weitergreifen, weil bei der Innovation ist es ohnehin wichtig. Aber ich glaube auch in der Zeit, um einfach wieder auch auf den Punkt, so haben wir ja begonnen, zu sagen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern auch wieder der Glaube, ne, an die Selbstwirksamkeit, Dinge zu verändern, zu erkennen und auch zu verändern oder zumindest dann in Kooperation mit anderen einen Beitrag dazu leisten zu können, ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Und wir brauchen es für uns selbst, aber wir brauchen es auch in Summe der Akteure wieder für unsere Volkswirtschaft. Und das ermutigen wir hier. Also ich werde nicht müde, dafür zu ermutigen. Und auch gerade aus Sicht der Studierenden, dass wir da auch qualifizieren, dass man das Gefühl hat, man ist gut gerüstet dafür. Also dass dann eben logischerweise der Rucksack auch gefüllt ist und man sich das dann im Laufe der nächsten Jahre auch gerne im Unternehmen auch immer wieder ziehen kann. Ne? Man hat da schon erste Erfahrungswerte. Ich glaube, das Thema Krönchenrücken ist da ein wesentliches, aber es geht eben. Es
eine Sache würde ich ganz gerne noch teilen, ist ganz wichtig an alle jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, können auch ein bisschen älter sein. Macht es nicht alleine. Sucht euch Partnern, wen auch immer. Es ist ein diverses Team, immer das Probleme löst. Es geht immer um Probleme lösen, Herausforderungen von heute oder von morgen. Aber wir können es nicht allein, ob als Startup oder als eine große Firma. Wir sollten das immer im Kopf haben, dass wir ein Ökosystem nutzen und das gemeinschaftlich machen.
Perfekt. Also wenn das jetzt mal nicht das Wort zum Sonntag und der perfekte Abschluss für diese Podcast-Folge ist. Also ich glaube, wir könnten in der Tat jetzt noch über ganz viele Themen 3 Stunden sprechen. Aber ich finde, dieser Appell, Petra, bitte korrigier mich, aber dieser Appell ist der perfekte Call to Action, oder?
Ja, spricht mir aus dem Herzen ist auch das, was mich täglich antreibt. Und ich hoffe, dass ich auch selber so aufgestellt bin und so agiere. Aber ich denke halt, das zeigt ja heute auch das Gespräch, das Bedürfnis, ne, tatsächlich selber so zu wirken, aber auch andere mitzunehmen und zu ermutigen, diesen Weg mitzugehen. Ich glaube, das ist, danke Christoph, besser hätte ich das über diese 40, 45 Minuten nicht zum Ausdruck bringen können.
Und auch ein bisschen Mut machen dahingehend, ich glaube, das ist auch jetzt wirklich eine andere Generation als die, kann ich ja sagen, zu der ich gehöre, dieses sich alleine durchkämpfen wollen, vielleicht auch noch nichts verraten, also dieses Unternehmertum, was aus dem letzten Jahrtausend noch stammt, das stirbt eben auch langsam aus, also diese Offenheit dafür, von vornherein in Teams das so anzugehen, in Ökosystemen, also auch nicht immer nur zu sagen, das muss jetzt irgendwie Blutsverwandtschaft sein, ja, weil man sonst keinem vertrauen kann. Da hat sich, glaube ich, jetzt ganz viel geändert und da sind wir auf einem guten Weg und voller Hoffnung. Ja, ihr Lieben, das war's für diese Folge von Zeit für Zukunft. Vielen Dank an Petra Beermann, vielen Dank an Christoph Kreuz für dieses spannende und ja, Christoph, auch sehr konkrete Gespräch. Also 150.000, die Zahl merke ich mir dann mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert bitte den Podcast. Ich erwähne es nochmal, es ist kostenlos. Ja, es ist nicht das Abonnement von der für Sie, dem Spiegel oder dem Manager-Magazin. Abonniert ihn, teilt ihn gerne mit Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie sich für Innovation, für Unternehmertum und auch für die Zukunft unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft interessieren. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Das war Zeit für Zukunft, der Podcast über die Kraft regionaler Innovationsökosysteme. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du den Podcast likest, teilst und abonnierst. Bleibe neugierig. Bis zur nächsten Folge.